Sendung für Menschen mit Hund.
Guten Tag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Hunde. Sie sind wieder bei der Sendung Hundi Media bei Radio Rheinwelle. Redakteure im Studio sind Hajo Berger und Inge Büttner-Vogt. Ich freue mich noch einmal über meinen Gast Peter Ring. Du hast ja hier jetzt ein Abo sozusagen. Ich freue mich. Er ist Ernährungsberater für Hunde. Und da wir noch viele offene Fragen haben, bist du wieder hier. Lieber Peter, sag ein Hallo zu unseren Hörern und stell dich noch mal kurz vor.
Hallo, liebe Hörer, liebe Zweibeiner und Vierbeiner. Ich hoffe, ihr seid alle gut im neuen Jahr angekommen. Alles gesund und fit. Die Neujahrsknallerei hat hoffentlich keine Schäden angerichtet. Und ich freue mich jetzt auf die Sendung und mal schauen, was wir Spannendes heute berichten können.
Genau. Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. Es gibt inzwischen eine umfangreiche Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, Büchern und Filmen. Und es gibt hier viele Tipps rund um den Hund. Holen Sie sich das Wissen. Bitte, lieber Hajo.
Dankeschön, liebe Inge. Der Hajo Berger grüßt Sie recht herzlich und wünscht Ihnen alles, alles Gute, erdenklich Beste und Glück und alles fürs neue Jahr.
Jesus. Ne? Also ich schließe mich da an, das ist so gut, da schließe ich mich an.
Da schließen wir uns an.
Welche Themen hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe gehört, es gab Nachfragen von Zuschauern.
Ja, also das hat mich natürlich gefreut.
Wir lachen jetzt, weil Peter muss sich jetzt abgewöhnen, während der Sendung die Papiere zu stufen. Also
ich
wenn Sie das
gelacht,
hören,
wegen den Zuschauern. Ja.
Ach so, wegen den Zuschauern. Ja. Ach, ich habe gesagt Zuschauern.
Ja, liebe Fernsehfreunde, ich grüße Sie.
Stimmt, wir haben ja Hörer, liebe Hörer. Ja, bitte, lieber Peter.
Also einige Hörer, wir konnten das so ein bisschen nachvollziehen, dass Mitschnitte gehört wurden. Das wird genutzt und ich habe da ein schönes Feedback drauf gekriegt. Jetzt ist es natürlich nicht immer für jeden sofort verständlich, was gemeint ist. Und ich bin gebeten worden, nochmal ein bisschen was über Ernährung zu erzählen, insbesondere die Nierenfunktionsstörung betrifft, auch die Geschichte, die wir angesprochen hatten mit den Verfärbungen an den Füßchen und um die Augen rum. Da war ein Interesse da. Da werden wir noch was drüber erzählen. Dann kommt Information über Gewichtsreduktion, wie man das angehen sollte.
Kann ich das auch brauchen für meinen
Winterspeck? Nein, du hast eine super Figur. Und
das wollte ich jetzt überhaupt nicht.
Wir haben hier auch ja noch gar das keinen richtigen Winter. Wir sollten froh sein, dass es jetzt auch mal frostig ist. Das tut unseren Vierbeinern später, wenn die im Frühling und im Sommer im Wald sind, gut. In der Hoffnung, dass Parasiten eben auch kaputt gehen, dass wir nicht so ein Riesen-Zeckenproblem bekommen. Dann wollen wir noch so ein bisschen was über Fütterung, was die Zufütterung von Kräutern, Ölen und so weiter betrifft, erklären. Das ist auch ein wichtiges Thema. Da wird unwissend sehr viel Blödsinn gemacht. Liegt nicht unbedingt an dem Hundehalter, sondern eigentlich an der Riesenauswahl, die man kaufen kann und an der vielleicht manchmal zu geringen Aufklärung. Und vielleicht, wenn wir das schaffen, noch Ernährung bei parasitären Erkrankungen, Gardiose, Borreliose und so weiter. Aber mal schauen, wie wir durchkommen. Was ich jetzt gerne noch, ohne dass das in unserem Skript steht, einfügen möchte, ist, hat mich sehr bewegt. Ich habe über eine ganze Zeit verfolgt, eine erkrankte Frau, die Berichte abgegeben hat, die in einer Spezialklinik in Neunkirchen ist. Und dort wird jetzt endlich so therapiert, dass man mit Ernährung, der richtigen Bewegung, dazu komme ich auch gleich nochmal, und mit wenig Chemie versucht, sehr, sehr böse Krankheiten zu therapieren. Nicht nur zu entgiften, Metalle auszuleiten, sondern dass die Verbindung Natur, natürliche Ernährung, mir ist das so damals, als ich in der Klinik war, auch aufgefallen, es wird gemacht und getan und irgendwann bringt der Pfleger mittags Essen, da gibt's kalorienreduzierte Ernährung, aber es gibt keine ausgewogene Ernährung, die Krankheitstherapien, auch natürliche Krankheitstherapien unterstützt. Das ist jetzt so langsam im Kommen, aber das hängt noch viel zu weit hinten dran.
Das war jetzt eine Frau, dass wir nicht den Faden verlieren, die jetzt krank war. Also kein Hund, sondern
Nein,
eine
das
Frau.
Ist ein Mensch. Ein Und Mensch. Mir geht es einfach darum, weil ich habe mir da sehr viele Gedanken drüber gemacht. Du hast das angesprochen, du bist der Initiator, die richtige Bewegung. Wir haben darüber mal diskutiert.
Angemessene, richtige Bewegung, genau.
Die angemessene, richtige Bewegung. Bei Erkrankungen nach Kastration in Verbindung mit der richtigen Ernährung. Und da steckt wohl ganz, ganz viel Nachhaltigkeit drin und
Potenzial auch.
Und Potenzial.
Aufklärung. Ja, genau.
Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Man kann mit Ernährung Krankheiten therapieren, die Heilung unterstützen, aber da gehört noch mehr dazu. Und besonders Bewegung ist ein ganz wichtiger Punkt, der Stress rauslaufen, negativer Stress, der sich angesammelt hat, den loszuwerden. Wenn man beobachtet, wie viele Menschen mit ihren Hunden einfach nur laufen.
Nur Gassi gehen. Gassi
nur
ist für
Gassi
mich was
gehen.
Ganz Schlimmes, ja.
Ja, da muss noch mehr gemacht werden. Und das wird einem aber auch erst so bewusst, wenn man da drauf kommt, ja. Man geht mit seinem Hund spazieren, ist eine Stunde draußen, das tut einem gut. Der Hund spielt dann auch mal. Aber ich glaube, es wird ganz vielen noch helfen, wenn man wirklich bewusst die Tiere und auch sich selber bei dem Rausgehen bewegt.
Das ist ja der Inhalt meines Buches Spiel und Spaß mit Hund. Das ist
richtig.
Ja genau umgesetzt, die angemessene Bewegung. Nämlich, wenn ein Hund rausgeht, möchte er etwas erleben. Ein Hund geht nicht Gassi. Das ist eine Energieverschwendung, die kein Hund machen würde, sondern er möchte was erleben. Und das ist jetzt unser Thema. Was war jetzt mit der Frau? Wie geht das jetzt weiter?
Also, die hat während ihrer Therapie, die wohl noch nicht abgeschlossen ist, sehr gute Erfolge. Es sind sehr gute Messungen in der Zwischenzeit stattgefunden, die eine ordentliche Heilung wohl bestätigen. Das, also diese Therapie ist noch nicht zu Ende. Aber es ist halt sehr, sehr spannend, dass von humanmedizinischer Seite jetzt auch mal gesagt wird, wir gehen andere Wege.
Toll, ja. Das und kann man ja auch ohne weiteres auf den Hund übertragen.
Das kann man ohne weiteres auf den Hund übertragen. Das Problem ist, dass viele Anwendungen von den Krankenkassen für Menschen nicht bezahlt werden. Also alles, was man sich so aus der Ecke Homöopathie oder Naturheilkunde holt, wird ja teilweise nur bezuschusst oder wenig bezahlt. Und das ist eine Geschichte, die man ohne weiteres fast auf jeden Säuger, der in Obhut ist, der halt auch abhängig ist, wie er laufen darf, wann er Gassi gehen darf. Ich benutze jetzt das Wort.
Ja. Ist, solange du das Wort in Anführungszeichen benutzt,
ist genau, das so ist das auch gemeint. Aber das muss man einfach noch weiter kommunizieren. Und das ist super wichtig, finde ich.
Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein. Das ist mein Lebensthema, ganz genau. Hajo, wie ist es?
Mir geht's gut. Mir geht's gut, liebe Fernsehzuschauer, mir geht's gut. Sie sehen ja, sehen das.
Ja, hack nur auf mir rum.
Nein, das hat riesen Vorteile. Das sehen schon wirklich, wer gut hier aussieht, ne? Das, so.
Er hat jetzt aber sich ein bisschen krank angehört. Er hat jetzt zur Erkältungswelle gepasst.
Der ist von Natur aus so.
Ach, der ist von Natur aus so.
Ja, das ist immer so.
Gehen wir zu den Umweltgiften. Du hast jetzt da noch so etwas ganz Spannendes auf der Liste stehen.
Ja, im Zusammenhang mit dieser sehr nachhaltigen Therapie, die jetzt auch in der Klinik gemacht wird, wo nicht nur psychosomatische Medizin gemacht wird, sondern jetzt auch Ernährungsphysiologie oder Ernährung als Therapie gesehen wird in Verbindung mit Bewegung, ist das natürlich auch für unsere Hörer interessant. Deshalb die richtige Ernährung, mit einer richtigen Ernährung, auch ohne jetzt speziell zu entgiften mit irgendwelchen Produkten aus Drogerie, Apotheke, oder wo auch immer die herkommen, mit der richtigen Ernährung und der richtigen Bewegung kann man negativen Stress, Umweltgifte, die die Tiere aufnehmen, auch bei parasitären Erkrankungen, Hormone, wenn Tiere sehr lang substituiert wurden, also Cortison gegeben wurden, und kann man auch über diesen Weg, über die Ernährung, über eine gescheite Ernährung und auch die richtige Fütterung, passend zur Aktivität, wie sich's eigentlich auch gehört, ganz, ganz viel ausleiden.
Finde ich ganz toll, ja, genau.
Und auch, das ist dann der Übergang zum nächsten Thema, was wir haben. Das Übergewicht bei Kastration fällt natürlich in dieses Raster auch mit rein.
Muss mit sein.
Ja, also nicht einfach nur Ernährung sehen, sondern man kann wirklich mit Ernährung ganz, ganz viel bewegen, das Immunsystem trainieren. Man muss nicht unbedingt teure Mittel kaufen. Manchmal machen die natürlich auch Sinn. Qualitative Medikamente, qualitativ gute Medikamente oder auch Vitaminpräparate. Alles hat seine Notwendigkeit, aber man soll wirklich im Bilde sein, was man macht.
Das ist wichtig. Da gehe ich jetzt mal gerade einen Moment rein. Also meine Philosophie ist ja, seitdem ich dich kenne, ist da eine vierte Säule dazugekommen. Die erste Säule ist Schutz des Hundes. Ich muss wissen, welchen Hund ich an der Leine habe, was ist der von Beruf, was muss ich mit dem tun, welche Auslastung in Anführungszeichen und wie sollte ich den Spaziergang gestalten. Das ist ja bei allen Rassen mit dem entsprechenden Beruf unterschiedlich. Das zweite ist das geistige Training. Jeder Hund kann geistiges Training machen. Shadow ist jetzt 13 Jahre und 5 Monate alt und ist immer noch fit im Geiste. Er ist ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber er liebt dein Futter. Das ist dann die dritte Säule der Ernährung. Das ist die Ernährung, die muss richtig gut sein. Und als viertes, das habe ich jetzt eins hintergeschoben, ist die Bewegung, denn die Bewegung hört beim Hund zuerst auf, denn die Arthrosen sind im Vormarsch, es ist alles im Vormarsch, es wird zu viel bewegt in der Jugend, deshalb hören die sehr, sehr bald auf, die richtigen Bewegungen jetzt nach dem Bällchen laufen, sondern da müssen wir gucken, dass wir da jetzt mit der richtigen Ernährung und der angemessenen Bewegung reingehen, und das geht bis ins hohe Alter.
Ja, und deshalb, denke ich, ist auch ganz wichtig, man muss, gerade auch wenn die Tiere älter werden, auch die Erlebnisse, die das Tier im Wald erleben sollte, ein bisschen auf die Physiologie, die noch vorhanden ist. Man kann unterstützend wahrscheinlich sehr viel machen, wenn du Tiere hast, die zu dir kommen, die einen Befund haben, Arthrose, oder die im Rücken nicht mehr so sind, auch die können richtig bewegt werden und auch was erleben.
Die können was erleben. Da ist zum Beispiel ein langsames Futterbeuteltraining. Da ist Leckerchen suchen. Da haben wir also ganz, ganz viel. Ich mache ja da diese Arbeitsspaziergänge. Und da wird auf jeden Hund zugeschnitten, das entsprechende Programm. Das ist meine Spezialität. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil durch dieses schöne, die Stressvermeidung und die schönen Erlebnisse kann das Hirn sich selbst heilen. Diese Sache ist ja nur mehr als bewiesen, dass das Hirn auch in der Lage ist, sich selbst zu heilen, wenn man es umprogrammiert. Und wenn der Hund sich freut, werden andere Stresshormone runtergedrückt. Denn Stress, Immunsystem fährt runter. Wenn ich den Stress erniedrige, kommt das Immunsystem wieder hoch. Und die Hunde möchten alle an unserer Seite sein. Die möchten mit uns leben. Und deshalb möchten sie auch gesund sein. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor.
Ja, so sehe ich das auch.
Prima.
Und ich denke, dass ich jetzt auch ganz viel noch dazugelernt habe, Ernährung und Bewegung. Also man muss wirklich schauen, dass man einen Hund bewegt.
Mit geistigem Training. Also das muss unbedingt dazu. Denn es ist nicht nur das Joggen. Joggen ist schön, das kann Montag, Dienstag stattfinden, aber es sollte für den Hund immer ein Erlebnis sein, rauszugehen. Ein Hund, muss man wissen, geht nicht einfach so gerne raus. Er möchte was erleben, er möchte Sozialpartner treffen, er möchte Fifi vertreiben, er möchte meinetwegen mal durch die Blätter schnuppern, aber er möchte auch mit uns etwas tun. Geistiges Training ist ganz wichtig. Das ist an meiner Seite, das ist mit mir, das sind Handy und alles bleiben in der Tasche. Und da wird eben mit dem Hund, und das ist auch eine wunderbare Umprogrammierung für unser Gehirn, gleichzeitig unser Gehirn mit umprogrammiert zum Positiven.
Und das rassespezifische Arbeiten, was die Tiere gerne wollen, das baust du denn auch in dein Training mit ein?
Das baue ich ein. Also der Aussie, der möchte anders beschäftigt werden, der Hütehund, als jetzt zum Beispiel ein Neufundländer. Die Neufundländer, da würde ich jetzt sagen, die sind ganz speziell für Karrenziehen. Die kann man damit toll beschäftigen. Die ziehen einen Karren oder die haben andere Arbeiten, aber die werden jetzt nicht die Rennhunde und die würde ich nicht durch den Reifen springen lassen. So. Andere Hunde finden das ganz großartig. Der kann auch durch den Reifen gehen. Ja. Das ist nämlich die Kunst, das anzugleichen. Der eine will mords was tun und der andere geht durch. Aber er hat ein Erfolgserlebnis und sagt, boah, schaffe ich noch. So alt bin ich noch gar
nicht. Und das konnte ich eigentlich auch immer beobachten. Mein Neufundländer, jetzt 14 Jahre, macht das natürlich nicht mehr. Mhm. Aber immer, wenn man den so liest und fand, der Hund ist draußen im Wald und dem geht's jetzt gut und der hat sich so richtig wohlgefühlt, hat der nicht gewartet, bis ich ihm einen Stock gesucht habe. Mhm. Der ist stehen geblieben vor einem richtigen Knüppel und hat gesagt, hier, den will ich jetzt haben. Mhm. Neufundländer, Fischerhunde, Karren ziehen, Treibgut vom Strand wegräumen.
Ja.
Und das muss man halt auch lesen können, ja?
Genau,
man muss
lesen können ist sehr wichtig. Hunde lesen ist bei mir ein ganz, ganz wichtiges Kapitel.
Wer das nicht kann, der sollte sich Hilfe holen.
Sich Hilfe holen, ja, genau.
Ja.
So, ich glaube, du machst jetzt mal wieder einen von deinen...
Ja, für einen Versuch.
Wir drücken dir ganz fest die Daumen.
Wir machen einen weiteren Versuch von dieser einen CD, die ich ja gestern Abend erst noch...
Und toi.
Mit GEMA-Genehmigung noch kopiert habe. Aber jetzt wollen wir hören, wir machen wirklich jetzt einen Versuch. Mal sehen.
Hundi Media, die Sendung für Menschen mit Hund. Redakteure im Studio, Inge Wittner-Vogt und Hajo Berge.
Früher hat man gesagt, ist Struwit oder Infektstein eine klassische Erkrankung, die Katzen betrifft. Mhm. Bei Katern ist das aufgrund der langen Harnröhre noch viel, viel schlimmer als bei Katzen. Mittlerweile sind
Als bei Hunden? Bei Katern ist es schlimmer als
bei Katzen?
Ach, Katzen, ach so.
Ja, weil die Harnröhre kürzer ist. Erzähle ich gleich
okay.
Was zu.
Ah, so.
Mittlerweile ist diese Erkrankung, Struwit, Infektstein, auch bei Hunden immer mehr im Kommen. Das liegt ganz, ganz selten dran, dass eine genetische Disposition besteht, sondern das liegt einfach daran, dass das Futter zu stark mineralisiert ist. Struwit ist Magnesium-Ammonium-Phosphat. Das ist eine Verbindung, die sich unter ganz bestimmten Voraussetzungen dann auch bildet. Mhm. So, es ist nicht nur allein die hypermineralisierte Futtermischung dran schuld, sondern auch das, was qualitativ nicht so hochwertige Ernährung macht, nämlich den pH-Wert einfach nach oben treibt. Diese Mineralien sind sehr alkalisierend. Mhm. Und wenn man über den Neutralpunkt, über pH 7 kommt...
Also über Säuerung praktisch?
Nein, genau das Gegenteil.
Ach, das ist basisch?
Also basisch.
Ja, basisch.
Alkalisch, basisch ist das Gleiche. Mhm. Und dann passiert Folgendes, dass in diesem alkalischen oder basischen Milieu sich diese Steine erst entwickeln.
Also jetzt nochmal für mich zum Verständnis. Es ist so, basisch ist oben, alkalisch ist unten.
Nein.
Je nachdem,
wo, Entschuldigung,
Weil du sagst, das ist dasselbe. Es ist ja nicht dasselbe, es ist ja auseinander, basisch
und
alkalisch.
Nein,
oder?
Wir haben sauer.
Ja.
Das ist von 0 bis 7.
Mhm.
Dann 7 ist neutral.
Mhm.
Und ab 7, pH 7, ist es alkalisch oder basisch. Das ist das Gleiche.
Ach so.
Aha. Das ist das Gleiche. Das Gegenteil von alkalisch oder basisch ist sauer.
Mhm.
Wir sind also mit alkalisch, man kann beide Worte benutzen, sind wir über 7. Und wenn wir über 7 sind, damit ist gemeint der Harn in der Blase, der ausgeschieden wird. Man nennt das auch Endharn.
Mhm.
Die Nieren filtern ja ganz oft, bevor etwas ausgeschieden wird. Und wenn dieser pH-Wert aufgrund von alkalisierender Ernährung über den Neutralpunkt kommt, dann teilweise bis 8,5 sogar, und dann bilden sich diese Steine.
Mhm.
Und zudem kommt noch dazu, dass in der Blase Bakterien sind, sogenannte Urease-Keime, die dann auch dafür sorgen, dass es zu dieser Verbindung kommt. Das ist kurz gesagt ein Ernährungsproblem. Dieser zu 95% wird dieser Infektstein wird durch die falsche Ernährung gemacht.
Was ist bei der Ernährung falsch? Die ist
je fetter und je weiter man weg von, ich sag mal, hochwertigen Gemüsen und Fleischen geht. Fleische an sich, wir reden jetzt von dem, was wir als Menschen auch als Fleisch gern auf dem Teller sehen, hat mit Innereien nichts zu tun und auch mit diesen schweren, fettigen Brocken nichts. Die sind immer unter dem pH-Wert, unter dem Neutralpunkt zwischen 6,2 und 6,8. Das heißt, die sind leicht sauer. Je weiter man in die Richtung Nebenerzeugnisse kommt oder Fette, Bauchfell, Thymus, egal was, Drüsengewebe, also je qualitativ schlechter es wird, umso alkalischer ist das. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass sich das, was das Tier ausscheidet, entsprechend dem anpasst, was reinkommt. Und in der Blase entstehen dann diese Kristalle. Diese Kristalle nisten sich in der Blase ein, sorgen dann für Kristallbildung, große Klümpchen, verengen den Ausgang. Das sind auch ganz spitzkantige, amorphe Kristalle, die dann auch zu Entzündungen führen. Deshalb hat man meistens auch noch das Problem, dass zu einer Struvit-Infektion oder zum Struvit-Befund kommt noch eine Blasenentzündung dazu, die antibiotisch behandelt werden muss. Deshalb habe ich das angesprochen, Rüde oder Kater. Da muss sehr oft ein Katheter gesetzt werden, weil man in die Blase muss. So. Und wenn man das öfters macht, dann vernarbt natürlich die ganze Geschichte. Und das ist bei Rüden eine sehr, sehr schmerzhafte Geschichte. Und manchmal auch dann, wenn das oft gemacht werden muss, mit einer Penisamputation verbunden. Bei Kadern macht man das auch Penisteilamputation. Aber man muss, wenn man zu diesem Befund irgendwie gekommen ist, muss man sich wirklich ganz ernsthafte Gedanken machen, wie verhindere ich das auf natürlichem Weg?
Und wie kannst du das verhindern?
Durch eine saubere Ernährung, die nicht unnötig alkalisiert, die nicht den pH-Wert hochtreibt. So. Und das ist so auch die Geschichte, wenn man das beobachtet, es wird dann auf der einen Seite Futter verkauft plus noch ein Zusatzpräparat. Mit dem Zusatzpräparat meine ich, dass denn ansäuernde Mittel von Tierärzten verkauft werden. Also zu einer Nahrung, die mir persönlich nicht gefällt, die wird synthetisch abgesäuert mit Methionin, Cystein oder mit Aminosäuren oder mit Vitaminkomplexen. Das kann man schon verhindern dadurch, dass man gescheit füttert, dass man erst gar nicht absäuern muss, weil bei einer physiologisch sauberen Ernährung entsteht dieses Problem gar nicht. Und der nächste Punkt ist, und das habe ich jetzt auch in der Praxis wieder beobachtet, da wird ein Tier auf dieses und ein Rüde auf diesen Befund behandelt und er kriegt aber trotzdem, und er muss das unbedingt noch nehmen, weil der Hund ja jetzt auch schon ein bisschen älter ist und die Knochen sind nicht mehr so gut und die Hüfte und man hat ein bisschen Arthrose, muss noch ein Produkt gegeben werden, was aus Calcium besteht. Das heißt, ich säue auf der einen Seite ab, um einen ordentlichen pH-Wert zu bekommen, dass dieses Phänomen, diese Entwicklung Struvit erst gar nicht entsteht, und alkalisiere wieder durch ein Gelenkpräparat. Das passiert sehr, sehr oft. Der Hundehalter fragt sich nicht, ob das richtig ist, wurde ja verordnet oder wurde empfohlen. Aber was nützt's denn, wenn ich zu Säure wieder Lauge gebe? Damit macht man die Therapie kaputt. Es gibt auch noch ganz andere Möglichkeiten, wie man gelenkunterstützend arbeiten kann, ohne ein Tier voll Calciumcarbonat stopfen zu müssen. Nämlich eine ordentliche Ernährung und das, was du tust, die richtige Bewegung bei den Befunden.
Die Gelenkschmiere herstellen.
Ja, freilaufen, nicht einrosten, ein Symptom nicht unterstützen.
Den Freilauf erstmal antrainieren, damit die Hunde ihre weichen Bewegungen kriegen und müssen nicht an einer Leine ziehen. Das ist das Allerschädlichste für mich überhaupt.
Und dann wird bei der Leine mit dem Stopp, den man in der Hand hat, aufs Knöpfchen gedrückt und dann wird er abgebremst und kriegt eins auf die Gurgel.
Ja.
Auch da wieder, auch bei diesem Phänomen richtig bewegen.
Mhm.
Und das ist der Punkt, den man da noch hinzufügen kann bei nicht nur die richtige Ernährung der
Hund. Du hast hier verträgliche Gemüse, die anderen nennen wir jetzt einfach mal nicht, aber verträgliche Gemüse hast du jetzt Möhren, Fenchel.
Jawohl. Also keine stark alkalisierenden Gemüse, da gibt es auch Unterschied. Wobei es nicht so entscheidend ist, dass man immer den gleichen pH-Wert im Enddarm misst. Es gibt ja Teststreifen, da kann man das auch überprüfen, wie der pH-Wert ist.
Mhm.
Wenn man dieses Krankheitsbild mal erlebt hat als Tierhalter, dann und sich ein bisschen da reingelesen hat.
Ist das ein spezielles, spezielle Lackmus ist das doch wohl?
Im Prinzip funktioniert das wie Lackmus.
Ja.
Es zeigt
ist das
dann
für Menschen und Tiere gleich?
Das ist gleich.
Okay.
Der pH-Wert, ob der Hund Pipi macht oder wir das jetzt tun. Das
also wenn es dunkelgrün ist, ist gesund.
Wenn es meistens sind auf diesen Indikatorpackungen auch noch die Einheiten dargestellt.
Ja, genau.
Auch wenn das ein bisschen in Welle ist, das muss nicht immer ein Niveau haben.
Mhm.
Aber
dass
man wirklich das, was unnötig alkalisiert, schwere Fette, Nebenerzeugnisse, unnötige Mineralien, die der
tierische Nebenerzeugnisse ist. Also seitdem ich das mal von dir gelernt habe, ist das auch so eine Sache, dass man da eigentlich nichts draus lesen kann. Und da muss auch ganz viel Aufklärung her.
Ja, das ist richtig. Ich muss auch was aufklären. Der pH-Wert 3a, was sagt der denn aus?
Du hast aber jetzt
pH-Wert. Ja, pH-Wert. Ich verstehe die ganze Zeit pH-Wert.
Ach 3a. So.
Ist das, macht das alkalisch?
Wir
oder?
Das nach der Sendung klären wir dich auf.
Klärt er nach der Sendung auf.
Also ich kann das jetzt so zusammenfassen. Für mich als Laie, wenn ich jetzt gutes Futter gebe, dann kann diese Steine können nicht auftreten. Da ist nichts erblich dabei, sondern es ist in den meisten Fällen eine Frage der Ernährung. Kann man das so zusammenfassen?
Wenn die Fleischqualität im mageren Bereich liegt, wenig Fette, also wenig Alkalisierendes drin ist, wenn es keine Nahrung ist, die ohne Sinn und Verstand mineralisiert ist, weil eben auch die Mineralien...
Dann könnte man sagen, kriegt man es nicht.
Dann ist die Wahrscheinlichkeit, und das kann ich aus der Erfahrung sagen, sehr gering, dass dieses Problem auftritt. Es gibt auch Tiere, das ist selten, die eine genetische Veranlagung dazu haben, aber das ist selten. Um es in Prozenten auszudrücken, würde ich schätzen, 90% der Struvitbefunde, die sind ernährungsbedingt.
Also müssen wir uns das mal merken. Und jetzt haben wir als nächstes Thema Rotfärbung der Haare. Das ist eine Nachfrage von einem Zuhörer der zweiten Sendung. Was sagst du denn zu der Rotfärbung der Haare?
Also da bin ich zwei der dreimal drauf angesprochen worden. Man beobachtet das ja ganz besonders bei blonden oder weißen Tieren, Jack Russell Terrier und so weiter, dass diese Verfärbung, die man feststellt an den Füßchen, an den Beinchen, besonders an den Vorderbeinchen, an den Hinterbeinchen ist es oft weniger und um die Augen rum. Also das liegt daran, diese Körperflüssigkeit, der Speichel und auch der Tränenfluss, die enthalten diesen Stoff Porphyrin.
Ist das das, was dir so schwarz dann die Augen runterläuft?
Ja, und zwar dieses Porphyrin aus dem Griechischen bedeutet so viel wie Purpur. Dadurch kann man sich jetzt vielleicht schon, wenn man ein bisschen weiter um die Ecke denkt, erklären diese rostpurpurfarbenen Erscheinungen. Und zwar ist eben dieses Porphyrin in der Augenflüssigkeit enthalten und im Speichel. Jetzt wird natürlich von Hunden ganz, ganz oft an den Beinchen geleckt. Dieser Speichel oxidiert an den Beinchen und bildet dann auch diese Verfärbung. Jetzt muss man natürlich und darauf, deshalb wiederhole ich es auch gern nochmal drauf achten. Also Lecken an den Beinchen, an den Pfötchen, das kann natürliche Geste von Hunden sein, nach dem Spaziergang, nach dem Draußensein, werden die Pfoten sauber geleckt. man muss beobachten, leckt ein Hund jetzt sich in seinem natürlichen Reinigungsverhalten oder leckt er, weil ihn dort was juckt? Milben zum Beispiel, oder ist was in den Füßchen, sind Fremdstoffe drin, sind es eben Parasiten, Milben und so weiter, dass man wirklich beobachtet, ist das jetzt ein krankhaftes, ein Lecken aufgrund, es juckt, dass man da eingreift und eben auch therapeutisch tätig wird, oder ist diese Färbung einfach nur allein, weil sich eben durch den Speichel oder durch den im Speichel befindlichen Porphyrin eben diese Farbe gibt. Mhm. Das muss keinen pathologischen, krankhaften Hintergrund haben. Man muss es beobachten, weil es geht so auch ein bisschen die These rum, alle Hunde, die rote Pfoten haben, die haben Milben. Das muss nicht sein. Mhm. Die Erklärung kann sein, ich mache meine Füße sauber und dann oxidiert eben Speichel und bildet die Färbung. Es muss kein krankhafter Hintergrund sein.
Also bei dem Lecken kann man mal hingucken, das ist eine Frage der Hektik. Also wenn jetzt zum Beispiel Shetto sich die Füße sauber leckt, dann dreht er dabei den Kopf. Das ist eine eigentlich ruhige Reinigungsbewegung und dieses, wenn es krankhaft ist, dann wird es hektisch. Dann ist es so, dass es immer schneller geht, es ist ein hektisches, nicht das gelassene Sauberkeitslecken, sondern ein hektischeres. Das ist so ein kleiner Hinweis, den man mal gucken kann, ist es jetzt ein krankhaftes Lecken oder ist es jetzt ein Sauberkeitslecken?
Genau, und dann kommt noch dazu, dass aus diesem Lecken, was dann immer intensiver wird, wird auch ein Knabbern und ein Beißen.
Ja, genau.
Und wenn dann die Tiere anfangen und schrubben sich da wirklich die Haut von den Füßchen, sodass es zu Wunden kommt, dann besteht natürlich auch immer eine Infektionsgefahr. Mhm. Und dann muss man, wenn man das beobachtet, muss man nach der Sache fahnden. Ja?
Ja.
Und es müssen nicht nur Milben sein, die dieses Problem auslösen. Es kann auch im Sommer, im Frühling, wann auch immer, es kann auch Dreck oder Pollen, es kann Blüten und Pflanzenstaub sein, der Juckreiz dann erzeugt und der dann weggeleckt wird.
Grasmilben ist ja da ganz schrecklich.
Zum Beispiel die Grasmilbe und so weiter, dass man da halt wirklich guckt, generell muss eine Verfärbung an den Füßchen eben nicht krankhaft sein. Mhm. Bitte beobachten und zur Not sich Hilfe holen.
Genau. Ja, ein ganz besonderes, mich interessierendes Thema ist Ernährung bei Verlust der Nierentätigkeit bzw. Nierenstörung. Was kannst du denn uns da alles erzählen?
Das ist ein sehr, sehr großes Thema. Bekannt ist unter den Tierfreunden die CNI, chronische Niereninsuffizienz, die festgestellt wird, meistens so im zweiten Lebensabschnitt. Das bedeutet, dass die Niere nicht mehr genug Filterleistung vollbringt, die giftige Stoffe, die über die Nieren, über den Urin ausgeschieden werden müssen, den Weg nach draußen auch finden.
Es ist ja jetzt so, muss ja gerade mal unterbrechen, also es ist jetzt so, der Halter hat ja, so wie das hier ist, keine Ahnung, es sei denn, der Hund hat trinkt jetzt sehr viel. Aber was ist viel Trinken? Da müssen wir dann auch nochmal drauf eingehen. Ist das fast gieriges Trinken? Wie kann der das unterscheiden von Durst nach paar salzigen Leckerchen zum Beispiel?
Ja, also man muss wirklich beobachten und das ist manchmal auch gar nicht so leicht zu sehen. Wann ist es ein Trinken? Hinzu kommt nicht nur, dass viel getrunken wird, hinzu kommt noch, dass der Hund struppiges, schlechtes Fell entwickelt. Hinzu kommt, dass die Tiere sehr oft markieren, also ganz oft das Beinchen heben, die also eine gesteigerte Miktion ist, oft noch ein Symptom. Das Schlimme ist
Miktion, was ist das?
Pinkeln, einfach pinkeln.
Hört sich besser an. Ja.
Das Problem, wenn man über Blut und über Nierenfunktionstests eben feststellt, man hat eine Niereninsuffizienz oder die Niere hat an Leistung verloren, dann sind meistens schon mehr als 50-60% der Filtereinheiten, Nephrone nennt man diese Einheiten, die die Niere durchsetzt, die diese Filterarbeit leisten, ist kaputt. Und die regenerieren sich nicht. Das ist wie eine Herzmuskelzelle, wenn kaputt.
Dann kaputt.
Dann leider kaputt. Mhm. Und man muss das sehr genau beobachten, wie schade ich denn jetzt oder wie kann ich denn ein unnötiges Schaden auch in jüngeren Jahren verhindern? Was kann ich mit Ernährung machen? Mhm. Also generell sagt man, je qualitativ besser tierische Eiweiße sind in ihrer Qualität, je weniger Schäden richten die auch an. Mhm. Natürlich ist der Hund ein Fleischfresser, aber wenn die Niere geschädigt ist durch die Niereninsuffizienz, dann hat man natürlich auch das Problem, dass man mit tierischem Eiweiß immer sensibler umgehen muss. Die Niere verträgt dann eher ordentliche Fette, tierische und pflanzliche Fette in der guten Qualität, aber man muss dann versuchen, Proteine tierischer Herkunft zu vermeiden.
Wie macht man das, wenn du einerseits sagst, gutes Fleisch und tierische Proteine vermeiden? Was heißt das?
Das heißt, dass man dann eben auch die Fleischmenge, die man füttert, reduziert.
Und lieber Gemüse rauf.
Und oder? Das aufwertet mit pflanzlichen Eiweißen, um einfach die Niere zu schonen.
Okay.
Natürlich gibt es auch im Geschäft oder über die Tierärzte die speziellen diätetischen Produkte zu kaufen, die Nierendiät. Aber es ist fraglich, wie nachhaltig das für den ganzen Organismus ist. Wenn ich eine geschädigte Niere habe und fahre durch mangelhafte Ernährung oder durch unausgewogenes Ernähren, dadurch den Rest der Organe auch noch in den Keller. Ich weiß nicht, wem da geholfen ist. Diese Niere leistet weniger, die muss ich entlasten. Ich muss, der nächste Punkt ist, dass ich die auch mit Salzen entlaste. Also das weiß man ja auch schon aus der Familie, zu viel Salz geht auf die Nieren. Mit Salz ist jetzt aber auch nicht nur gemeint, das Kochsalz, was man sich morgens auf sein Frühstücksei macht, sondern auch Mineralsalze. Deshalb muss man auch gucken, ich muss den gesamten Organismus mit lebenswichtigen Mineralsalzen versorgen.
Was ist denn ein Mineralsalz im Gegensatz zu Kochsalz?
Also Magnesium, die ganzen nur Phosphate verschiedenster Art und so weiter. Das sind alles letztendlich Salze. Das Kochsalz, was wir meinen, ist Natriumchlorid. Jetzt weiß man aber, dass diese Futtersorten ganz, ganz viele andere Salze enthalten. Magnesium, Phosphate. Ich kann sie gar nicht all aufzählen im Moment. Die bilden halt eben auch dann nierenschädigendes Potenzial. Man muss aber gucken, dass der Körper wirklich ausgewogen mineralisiert wird und dann eben auch versorgt ist. Bei Verdacht auf, ich habe ein Problem mit der Niere, Blutbild, Niere, Harnstoff, Kreatinin messen, rechtzeitig. Lieber das auch mal machen, bevor.
Was muss man dem Tierarzt sagen, bei dem großen
Nierenprofil.
Blutbild? Nierenprofil.
Nierenprofil.
Dann, ja.
Und wenn man ein großes Blutbild macht oder Nierenprofil, sollte man sich auch die anderen Organe anschauen. Weil es macht, wie gesagt, keinen Sinn, wenn man viele Feinde hat und nur einen beschießt und die anderen machen, was sie wollen. Das heißt, ich meine damit einfach, dass man
auch das Ganzheitliche, so wie beim Menschen, fördert.
Dass ich nicht das eine verbessere oder versuche, in den Griff zu kriegen. Zu verbessern ist ja Nieren, Nephrone kaputt, kaputt verbessern kann ich nichts. Ich kann nur weiteren Verschleiß versuchen zu verhindern. Wenn ich aber dadurch noch andere Organe in eine Krise manövriere, dann ist da nicht geholfen. Deshalb muss auch bei einer Nierendiät wirklich ausgewogen gefahndet werden. Was habe ich noch für Befunde? Wo habe ich Schwachstellen, dass ich wirklich ganzen Organkomplex bei Laune zu halten, trotzdem noch das Immunsystem so natürlich wie möglich Stärke und dann habe ich auch die Möglichkeit, den Verlauf, also den unnötigen Verlust der Nierennephrone zu bremsen.
Also man muss immer sich klar machen, man hat immer einen Organismus, ein Teil spielt ins andere von oben nach unten.
Ganz genau.
Und das ist auch eine wichtige Geschichte. Man kann nicht ein Organ rausnehmen und versuchen, das zu heilen und dann zu sagen, mein Hund hat es mit den Nieren. Warum hat er es mit den Nieren? Welche anderen Organe sind da beteiligt? Was kann ich mit der Ernährung tun?
Jawohl.
Sie empfangen Radio Rheinwelle über Antenne in Wiesbaden und Mainz und Umgebung über UKW 92,5 MHz und im Kabelnetz in Wiesbaden Innenstadt und einige Stadtteile auf der Frequenz 99,85 MHz und natürlich auch im Internet auf www.radio-rheinwelle.de.
Als Abschluss dieser Niereninsuffizienz wüsste ich jetzt gerne, diese Tiere sind Nahrungsmäkler und oft appetitlos. Deshalb sollten die Mahlzeiten abwechslungsreich gestaltet werden. Da kommen dann wieder die guten Futtersorten, das gute Futter. Und dann würden die nicht mehr mäkeln. Oder ist das ein Krankheitsbild, diese Appetitlosigkeit? Also, oder liegt es am Futter?
Die Appetitlosigkeit hängt damit zusammen, dass wie bei uns Menschen auch, die Tiere einfach oft Übelkeit haben, also eine eingeschränkte Nierenfunktion, die beinhaltet als Symptom Übelkeit, vielleicht auch, gut, mir hat es jetzt noch kein Hund persönlich gesagt.
Ach was.
Aber man beobachtet die Tiere ja und diese Fressunlust, die sie dann haben oder besondere Wünsche, Heißhunger, dann wird irgendwas bevorzugt. Man muss einfach versuchen, das
Also auch wieder die Hunde beobachten.
Genau, beobachten, die Mahlzeiten abwechslungsreich gestalten, eben halt mit einem hohen Anteil an pflanzlicher Substanz in der Nahrung.
Gemüse.
Ja, da können denn auch Kohlenhydrate können dazukommen, Gemüse.
Welche Kohlenhydrate?
Kartoffel, Süßkartoffel, Pastinake. Man muss auch nicht
mit... Kann ich mit meinem Hund zusammen essen, esse ich auch gern.
Ja, ich wollte gerade sagen, da kann man sich seine Mahlzeit machen und brüderlich teilen.
Schwesterlich.
Die Zugaben von ein bisschen Obst ist nicht so ein Problem. Milchprodukte muss man halt auch ein bisschen schauen, ja, dass man jetzt...
Hüttenkäse ist da, glaube ich, ganz
ja,
gut.
Ja, Hüttenkäse geht, aber Quark, Joghurt und so weiter, das sollte man da nicht unbedingt füttern. Aber wie gesagt, ist dieses Krankheitsbild festgestellt, bitte umfassend den Rest der Organe mit ins Boot holen, versuchen, ausgewogen zu therapieren, dass eben auch ein gescheiter Appetit ist und auch Tiere, die diesen Befund haben, die müssen und wollen bewegt werden und wollen was erleben. Die sind nicht todkrank und brauchen einen Rollator, die brauchen auch ihre Bewegung, der den Stoffwechsel unterstützt.
Antörnt, genau wie bei uns. Jetzt geht es um Reduktion, ganz wichtig. Da hoffe ich auch für mich was zu lernen. Die richtige Diät, auch bei Erkrankungen. Und was sollte man denn machen, wenn jetzt ein älterer Hund einfach immer dicker wird?
Ja, also man sollte überlegen, erstmal geht mir an die Sache so ran, dass man sagt, der Hund ist zu dick. Zu dicke Hunde, das geht auf die Pumpe, also das belastet einfach das Herz, das belastet den gesamten Blutkreislauf. Das ist natürlich für die Beinchen schlecht, das geht auf die Hüfte, auf die Gelenke, auf die Wirbelsäule, da kommt eins ins andere. Das ist für die endokrinen Organe, endokrine Drüsen betreffend, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse, ist das natürlich alles nicht gut.
Jetzt, wenn zum Beispiel mir Kunden sagen, wenn ich dann sage, also ich würde ja deinen Hund jetzt etwas abnehmen lassen, dann sagen die, der kriegt kaum noch was. Der kriegt unten in die Schüssel ungefähr 150 Gramm Trockenfutter und das ist es am Tag und der müsste doch eigentlich dann mal schlanker werden. Was sagst du dazu?
Also, das bekommt man natürlich oft erzählt, der kriegt nur 150 Gramm. Also, man sollte erstmal dann fragen, wie oft kriegt er die 150 Gramm? Wenn das dann zwei, drei oder viermal am Tag passiert, kann das zu viel sein. Dann muss man wirklich auch bilanzieren, was kriegt der Hund denn so zwischendurch alles noch. Mhm. Also ich habe das schon sehr oft beobachtet, dass manche Hundefreunde dem Hund in Menge mehr Leckerlis zuschustern, als er überhaupt Nahrung kriegt. Mhm. Pfiffi, komm, er läuft 3 Meter Leckerli. Dann kommt er wieder Leckerli. Mhm. Dann holt er ein Stöckchen, trägt das 2 Meter. Hast du toll gemacht. Mhm. Er kriegt wieder ein Leckerli. Mhm. Also erstmal wirklich bilanzieren, was kriegt denn der Hund überhaupt? Ja. Kriegt er nicht zu viel? Weil das Übergewicht, was entstanden ist, das kommt ja nicht von ungefähr. Mhm. So, der nächste Punkt ist die Bewegung. Hat der Hund ausreichend Bewegung? Mhm. Kann der überhaupt, natürlich verbrennt er, auch wenn er liegt, aber nur viel, viel weniger. Mhm. Ist der ganze Stoffwechsel, die ganze Physiologie überhaupt durch richtige Bewegung im Gleichklang? Mhm. Ja.
Hast du da ein Beispiel aus deiner Praxis, dass man mal so sagt, da kommt jetzt ein dicker Hund zu dir? Hast du da so ein Beispiel?
Ja.
Ja.
Also der Hund ist zu dick, der Hund muss abnehmen und na klar, läuft der natürlich auch nicht gerne, wenn die Wampe auf dem Bauch, der Bauch auf dem Boden schleift und das Tier gar keine Lust hat. Der hat dann im Verhältnis auch eine schlechtere Blut-Sauerstoff-Versorgung. Mhm. Da muss man dann eben Step für Step drangehen. Wichtig ist erstmal zu untersuchen, warum ist der Hund so dick. Zu bilanzieren, was frisst er? Das ist das Nächste, was er frisst. Mhm. Also es ist ja ganz klar, dass wir von 50 Gramm, ich sag mal, Obst nicht so viel zunehmen wie von 50 Gramm Schokolade. Ja? Und wenn ich jeden Tag...
Schade, leider.
Das ist leider so. Ja. Schokolade macht glücklich, aber da macht es, glaube ich, auch die Dosierung. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand glücklich macht, wenn er zu viel davon futtert. Weil dann wird er ganz schnell unglücklich.
Also Apfel ist ja auch so eine Sache. Jetzt zu viele Äpfel ist ja auch wieder Fructose und man darf sich ja nichts vormachen. Fructose ist gleich Zucker, ist gleich Fett auf die Rippen.
Ist richtig.
Das wird ja umgewandelt. Mhm.
Also um nochmal auf die Reduktion zurückzukommen, zu ermitteln, was frisst der Hund, wie steht die Bewegung im Verhältnis dazu. Und wenn man wirklich der Meinung ist oder man ermittelt, dass der Hund eigentlich gar nicht zu viel frisst, dann muss man natürlich suchen, wo kommt das her? Mhm. Hat er eine Schwäche? Hat sich im Alter was verändert? Bauchspeicheldrüse, Leber, ist es also ein organischer Befund? Mhm. Den muss man natürlich dann eben entsprechend ermitteln. So. Es ist nicht immer angefressen, sondern es kann auch krankhaft sein. Dann muss ermittelt werden, wo ist die Ursache.
Was wäre denn ein Krankheitsbild, wenn der zu fett ist, zum Beispiel
Bauchspeicheldrüse, ganz viele Ursachen. Mhm. Schilddrüse, wie bei uns Menschen und. Mhm. Also man kann eigentlich so das Spektrum zu wenig Bewegung, wie gesagt, der wird dann wirklich in Anführungszeichen Gassi geführt um die 4 Ecken, dass er... Jetzt mach doch endlich mal dein Häufchen und dann geht's wieder hoch, dass ich nach Hause komme. Funktioniert nicht. Mhm. Man muss dann, wie gesagt, ermitteln, was ist die Ursache. So, und dann hat man die Ursache ermittelt und dann muss man schauen, dass man die ganze Geschichte rund kriegt. Mhm. Also, ein zu dicken Hund, der, ich sag mal, schon etwas angerostete Gelenke hat, weil er einfach auch keine Bewegung gewohnt ist, den dann ans Fahrrad zu binden und sagen, nu, geht's richtig los, wir verbrennen jetzt mal, der Schwabbel muss weg und dann wird das auch alles gut. Das ist der absolut falsche
Ganz
Weg.
Ganz furchtbar, ja.
Man muss gucken, dass man die Diät auch wirklich der ganzen Organik wieder anpasst. Mhm. Und auch die Bewegung, das muss auch das Tier, das ist wie bei uns Menschen, man muss Kondition wieder aufbauen, man muss einen Kreislauf wieder versuchen in Gang zu bringen, sonst schadet man dem Tier.
Du würdest aber trotzdem da eine Futterumstellung, Eiweiß rauf und Fett runter, würdest du da aber auch raten?
Ja. Haben wir keine Nierenprobleme, können wir mit einer ganz unbedenklichen oder mit einer noch gut funktionierenden Organik können wir arbeiten. Dann gehören wieder entbehrliche Eiweiße aus dem Futter raus. Mhm. Es gehört zuckerbildendes Getreide raus. Es gehören Unmengen an Leckerlis raus. Mhm. Alles, was Zucker enthält, sowieso. Eine ausgewogene Diät aus unentbehrlichen tierischen und pflanzlichen Eiweißen.
Das hört sich gut an.
Mhm. Und wie gesagt, entsprechend die Bewegung, das Ganze mit Sinn und Verstand machen. Mhm. Und wenn man das dann noch hinbekommt, dass der Hund auch wieder Spaß hat.
Mhm. Dann kann er auch umprogrammieren wieder. Dann wenn ich mit Spiel und Spaß das Hirn umprogrammiere, dann kann er auch wieder.
Funktioniert das auch.
Ja.
Weil wenn ich nur durch die Reduktion der Futtermenge, ohne die Qualität zu verändern, ich manövriere den Hund in den nächsten Stress.
Ja, richtig.
Du nimmst ihn.
Der hat pausenlos auch Hunger.
Der hat pausenlos Hunger, der hat keine Lebensfreude. Der wird die 5 Minuten, die der draußen schnüffelt, wird er versuchen, irgendwas aufzunehmen. Der ist ja gar kein Leben mehr da. Das ist ja keine Qualität. Das ist ja nur noch Stress. Mhm. Und unter dem Stress, dem einen geht es dann zusätzlich wie bei uns Menschen auf die Nieren, dem nächsten geht es auf den Darm und. Das kann nicht förderlich sein. Deshalb auch nicht einfach nur sagen, eine Diät bedeutet nicht gleich Kalorien weniger, sondern die mit Sinn und Verstand, und dann haben beide auch nachher ihren Spaß.
Genau.
Erstens ist der Hund gesund oder der Hund wird wieder hoffentlich gesund. Und der Mensch spart auch viel Geld, wenn er Folgekosten vermeiden kann.
Das ist wahr. Lieber Peter, du hast jetzt gesagt, Kräuter können ganz viel heilen. Wir können also jetzt nicht hier das ganze Kräutergeschichte abdecken. Aber du hast eben gesagt, man kann sich, eine Kundin hat hier angerufen, eine Hörerin, und die sagte, dass man mit Kamille sich vergiften kann, Kamillentee.
Man kann sich mit allem vergiften, wenn die Menge zu groß ist. Mhm. Also man kann sich auch, um nochmal auf die leckere Schokolade zurückzukommen, mit Schokolade kann man dem Hund ganz, ganz viel Schaden zufügen.
Das Theobromin kann ihn umbringen.
Das wird nicht abgebaut. Es gibt keine Enzyme, die das abbauen. Das wird eingelagert, und wenn zu viel eben Theobromin, das ist eigentlich das, was im Kakao drin ist, also je dunkler und gehaltvoller eine Schokolade, schwarze Schokolade enthält viel Kakao oder Blockschokolade, das kann tödlich ausgehen.
Mhm. Wenn jetzt, der kriegt einen Schock, der wird der Kreislauf, glaube ich,
der hat dann gestört. Ein richtig großes Problem. Deshalb ist wie mit allem die Dosierung. Mhm. Ja, man kann deshalb, wir haben jetzt gehört, dass die Dame ihrem Hund Kamillentee gibt. Mhm. Kamillentee trinken ist erstmal kein Problem. Mhm. Es gibt Hunde, die lieben Tees. Auch ein ungezuckerter Fencheltee kann angeboten werden. Auch bei Erkrankungen, wie zum Beispiel jetzt nach einer Blasenentzündung, Pfefferminztee, ein normaler Pfefferminztee wirkt uropoetisch, also blasenberuhigend, auch für die Nieren beruhigend. Aber jetzt stell dir vor, man hat irgend so einen Extrakt und schüttet das in das Tier
das
rein.
Das vertragen wir ja noch nicht.
Das vertragen wir nicht und der Hund auch nicht. Deshalb kann man auch mit Pflanzen oder mit Kräutern, die wir als sehr unbedenklich kennen, wenn man da zu viel auf einmal aufnimmt, dann kann das auch sehr böse Folgen haben.
Also viel hilft nicht viel. Das
Nein,
muss man auch
also
da wissen. Denn auch aus diesen Kräutern werden ja zum Teil auch Heilmittel gemacht. Also Beinwell kenne ich zum Beispiel für Knochenverletzungen. Ja. Da werden Salben draus gemacht. Und wenn man von allem zu viel nimmt, kann es natürlich auch das Gegenteil bewirken. Das ist bei allem so. Was sagst du denn Hund und Vitamin D?
Ja.
Ja, sagst du. Ja, das finde ich auch.
Auf was möchtest du?
Also es ist so, dass Chetto mein Hund seit Jahren Vitamin D bekommt, 1000 Einheiten pro Tag. Mhm. Und das tut ihm sehr gut. Das ist für Knochen, Gelenke. Ich nehme 4000 Einheiten jeden Tag, um einmal mein Depot aufzufrischen. Und das tut mir auch sehr gut. Ich habe also seitdem keine Knochen- und Gelenkprobleme mehr. Was kannst du denn da zu Tieren sagen? Hast du da eine Erfahrung?
Ist eine sehr interessante Frage. Wir haben im Gegensatz zu den Hunden ja die Möglichkeit, uns in die Sonne zu legen und auch die Vitaminsynthese durch die Sonne.
Machen die Hunde aber auch, gell? Das weißt du.
Die machen das auch, aber in einem ganz anderen Verhältnis. Da wird ja dadurch, dass das Tier fellbedeckt ist, ist da ja ein ganz anderer Zyklus. Die Vitamin D3 oder Vitamin D generell Zufuhr, die sollte beim Hund ja sehr vorsichtig begonnen werden. Da sollte man mit Sinn und Verstand dran gehen.
Wie bei
allem. Wie bei allem. Also ich bin da nicht gegen. Man sollte sich jetzt fragen, muss ich das zufügen oder bekomme ich das über die Ernährung hin? Ja, zum Beispiel über Leber noch zufüttern.
Leber muss nicht immer gut sein, habe ich bei dir.
Muss nicht immer gut sein, aber das ist auch ein Punkt, den wir vorhin vielleicht noch vergessen haben.
Ja.
Tierische Nebenerzeugnisse, das bedeutet nicht, dass Leber schlecht ist. Also ich meine nicht...
Bei Niereninsuffizienz hatten wir
wäre das so, aber beim gesunden Hund sind Innereien. Also das ist ein ganz schwieriger Komplex. Was ist ein tierisches Nebenerzeugnis? Was sind Innereien? Wozu gehören die? Ernährungsphysiologisch
hatten
gehört.
Hatten wir aber in der ersten Sendung, glaube ich.
Hatten wir das schon mal gehört.
Ja,
die Leber zum Beispiel, wenn man Leber füttert, in einer vertretbaren Menge, gehört für mich Leber nicht zu einem Nebenerzeugnis. Genauso wie das sehr, sehr hochwertige Herzmuskelfleisch ist zum Beispiel bei Struvit-Patienten eine ganz tolle Geschichte, weil eben dieses Magnesium-Ammoniumphosphat im Herzmuskel sehr, sehr gering nur vertreten ist. Es ist ein sehr mageres Fleisch, uns Menschen schmeckt das nicht so besonders, aber das ist ein Fleisch, das ist kein Nebenerzeugnis oder auch kein Schlachtabfall. Und so ist es auch mit der Leber, auch in der Menschenmetzgerei finden wir Leber, die gemacht wird, kann man zufügen. Ansonsten ist die Vitamingabe von D-Vitaminen, die sollte abgestimmt werden auf eigentlich eine gute Verträglichkeit. Wie reagiert mein Hund? Habe ich einen Mangel? Habe ich überhaupt ein Problem? Auch das ist für die Knochen eine gute Therapie, sollte aber auch mit Sinn und Verstand gegeben werden. Also Vitamin D-Komplex in der Apotheke holen und Rin in den Hund halte ich für nicht gut. Man kann auch über das Blut feststellen, hat man einen Mangel, liegt ein Mangel vor, ist das eine Schwachstelle? Und ich denke, dass mit einer ausgewogenen Fahndung danach auch Zugabe, die du auch gibst, dem Hund nicht schadet, wenn es eben Sinn macht.
Also bei den Chamäleons ist es so, das sind Tiere, die legen sich in die Sonne, die können ihren Spiegel messen.
Messen, genau.
Und wenn die dann genug haben, gehen sie wieder in den Schatten. Unsere Tiere machen das so, was viele Hundebesitzer nicht verstehen. Die legen sich in die knallheiße Sonne, nur sie bewegen sich dort nicht.
Genau.
Die Atmung ist sehr, sehr flach. Und da stellen sie ihr Vitamin D her.
Richtig.
Und im Winter sollten wir da ein bisschen zufüttern. Das
zuführen.
Fand ich immer, genau, das finde ich immer ganz spannend. Denn im Winter ist eben nicht so viel Sonne, man kann sie nicht so viel draußen liegen lassen.
Und gerade bei diesen Chamäleons, Rachitis, Vitamin-D-Mangel, man manövriert die Tiere dann auch sehr schnell in den Tod rein, wenn da ein Mangel besteht. Ja?
Ja.
Im Gegensatz dazu, gerade bei Reptilien, um das jetzt abzuschließen, hat man auch mit Mineralien sehr oft Probleme und verkalkt bei den Tieren ganz schnell die Nierenlage. Also auch da ein Chamäleon, kleines Tier mit einer tollen Anschaulichkeit, muss man sehr sorgfältig umgehen. Und da auch da ist die richtige Ernährung ganz, ganz wichtig.
Genau, zurück zu den Hunden. zurück zu den Hunden. Was hast du denn als wichtigstes Kraut? Was könnte denn der Hundebesitzer jetzt ins Futter tun, um den Hund zu unterstützen? Es gibt ja hier Bärlauch, eine heilende Wirkung für den Verdauungstrakt. Basilikum, Verdauungsvorgänge, Ingwer weiß ich, ist entzündungshemmend, ja, und so weiter. Was würdest du denn sagen, so ein Kraut, was jetzt eine gute Wirkung hat auf Hunde, die man auch ein bisschen präventiv geben kann, also ein bisschen für die Vorsorge geben kann.
Ja, also weil das unsere Anruferin eben angesprochen hat, das war die, hat das Wort etwas Blutverdünnung angesprochen. Kennen wir, Aspirin wird oft bei Menschen gegeben, die ein zu viskositätshaltiges Blut bzw. ein zu zähflüssiges Blut haben, wird ASS, Acetylsalicylsäure, gegeben, was das Blut dann verdünnt. Zum Beispiel Weide enthält diesen Stoff, den man ja schon aus Urzeiten
kennt. Weide heißt ja Salicyl. Ja,
okay. Genau. Und damit kann man zum Beispiel bei älteren Tieren, wenn das Blut zu dick ist, könnte man das zuführen. Aber ich denke mal, Kräutermischungen, die in hohen oder in großen Mengen dem Tier permanent zugeführt werden, ohne dass man überhaupt weiß, was los ist, damit tut man nichts Gutes.
Das wollte ich hören.
Also Prophylaxe, würde ich sagen, Kräuter jetzt als Prophylaxe. Was kann ich jetzt mit, wenn ich mal Echinacea gebe, falsch machen, wenn er ein bisschen Durchhänge hat?
Das ist der rote Sonnenhut, der also sehr, sehr gut wirkt, entzündungshemmend. Oder wenn alles um uns rum niest, dann kann es ganz gut sein.
Genau, macht mit Sicherheit, da macht man nichts falsch. Aber jetzt gegen alle Wehleins, die man glaubt zu diagnostizieren bei seinem Tier,
also nicht zu viel Prävention, das würdest du auch sagen, sondern lieber gezielt, wie du vorhin auch gesagt hast.
Lieber gezielt das Immunsystem trainieren, frische Luft, Bewegung, gescheites Essen. Und natürlich gibt's dann noch das eine oder andere, was man bekämpfen möchte. Und dann kann man da auch gezielt drauf gehen.
Das ist gut,
dass man wirklich auch die Symptome erkennt und dann therapiert. Aber wenn man permanent irgendwelche Kräuter dem Tier zufügt. Ich habe das als Beispiel ja vorhin gesagt. Montags Thymian, Dienstags Knoblauch, Mittwochs Kamille, Donnerstags das und jeweils in den Mengen, dann bekommt er das und das und das. Erstens gewöhnt sich auch ein Körper daran, die Stoffe verlieren.
Süchtig, macht sich selbst nicht mehr heil, wenn er es nicht mehr hat.
Genau. Ja. Das, also auch was gut ist, ist nicht gut, wenn man es unnötig gibt. Und in Mengen, die eigentlich zu groß sind.
So wäre es auch eigentlich mit allen Vitaminen. Wenn wir nicht wissen, welches uns fehlt und wir stopfen das in uns rein, kann das auch schädlich sein.
Das kann auch schädlich sein. Das kriegen wir jetzt so in den Medien nicht erzählt, weil das ist ein Multimilliardenmarkt, diese Nahrungsmittelergänzer, auch für uns Menschen. Und dann wird gekauft von A bis Z und gemacht und getan. Man sollte sich dann lieber damit mal beschäftigen, was kommt zu über einen natürlichen Weg im Körper, wo habe ich einen Mangel, was brauche ich. Es ist nicht immer, wenn dir mal das Bein kribbelt oder einschläft, dass du einen Magnesiummangel hast. Bevor du da ergänzend tätig wirst, würde ich das messen lassen und gezielt damit umgehen. Du brauchst irgendwann mal einen Stoff, also man kann auch in der Homöopathie wird toll gearbeitet, ja. Wenn du jetzt sagen würdest, ja, Belladonna, Tollkirsche, gebe ich vor jedem Gassi gehen eine, wenn er was Giftiges aufnimmt, dann macht ihm das nichts.
Das geht nicht.
Oder Apis,
Also Homöopathie, muss man wissen, ist immer Folge von, also es ist immer im Nachhinein. Also ganz wenige homöopathische Mittel mögen da präventiv wirken, aber die sind eigentlich immer in der Folge von. Also jetzt zum Beispiel meine Erkältung, sonst wäre ich heute nicht hier, habe ich jetzt mit Aconitum bekämpft, ist eben jetzt so für Erkältungskrankheiten. Und jetzt?
Tja, was mache ich mit meiner Stimme, die ist total im Eimer. Gibt es da auch irgendwas? Ja, mit Mitleid vielleicht eine Runde.
Und du konntest mal mit 3 Monaten deinen eigenen Kinderwagen schieben.
Ja, genau. Das haben wir uns
gemerkt.
Das
hatte ich fast vergessen. Das stimmt ja.
Ja.
Ich war ja ein super schlaues Baby. Ja, mit drei Monaten.
Super stark.
Super stark. Mit
Wenn
drei
du
Monaten.
Wenn du Hirn im Kopf gehabt hättest, hättest du nicht den Kinderwagen geschoben.
Mit drei Monaten schon den
Mutter schieben lassen, gell? Genau.
Eigenen Kinderwagen schon geschoben. Ich danke euch. Ihr seid so lieb zu mir. Dankeschön.
Lieber Peter Giardien, ich würde ganz gerne, da wir ja noch eine Sendung machen werden, haben wir auf jeden Fall nochmal die Parasiten, und zwar Giardien, weiß ich von einer Hörerin, dass sie das ganz besonders interessiert. Deshalb habe ich an dich die Bitte, was sind Giardien? Erzähl's uns.
Das ist, da muss ich jetzt also auch ziemlich weit ausholen. Ich wollte dieses Thema, wenn das möglich ist, ausführlich, wenn wir das beim nächsten Mal machen können, weil da sehr, sehr viel Unfug getrieben wird, weil auch sehr viele Fragen, die ich gesammelt habe von Kunden und auch von Zuhörern, die da wissen wollen, sind Giardien, also diese klassische Giardiose, sind die in der Darmflora vorhanden in einer gewissen Menge? Mhm. Wann wird das krankhaft? Mhm. Ich würde das gerne
auf die
nächste Sendung verschieben und würde einfach in der nächsten Sendung mit den Parasiten auch anfangen, um da jetzt nicht zu wenig zu sagen, auch versuchen, das ein bisschen lebhaft und interessant zu gestalten. Ja. Es ist ein heißes Thema. Ich erkläre es jetzt mal so. Hunde haben Durchfall. Sehr oft werden die Tiere dann beim Tierarzt vorstellig oder bekommen von wem auch immer Mittel, die dieses Problem lösen sollen. Gibt sehr bekannte Mittel. Wir wollen jetzt hier... Kohletabletten ist das harmloseste. Geben dann diese klassischen Mittel, die verschrieben werden oder die es auch in Apotheken abgeschwächt zu kaufen gibt, die gleichzeitig auch der Darmflora schaden. Wichtig ist, dass so vorab gesagt, bevor man entwurmt, bevor man gegen Darmparasiten tätig wird, sollte man ermitteln, ob überhaupt welche da sind und welche da sind.
So, meine lieben Zuhörer, Entschuldigung, schon wieder. Das ist jetzt der Trailer für die nächste Sendung gewesen, was du uns gesagt hast.
Ja.
Das macht neugierig. Schreiben Sie Fragen, schreiben Sie alles, was Sie dazu wissen möchten, uns auf. Wir freuen uns. Du hast ja schon sehr viele Fragen gesammelt.
Ja.
Also das machen wir dann auf jeden Fall das nächste Mal, eben jetzt das Anreisen. Und deshalb, was ich jetzt noch dich fragen wollte, die Hörerin, die jetzt am Hörer war, sagte, sie würde gerne wissen, mit dem Weizen und mit dem Mais, was hast du zu ihr gesagt?
Also,
ich muss dir mal
gerade
raus.
Sie wollte wissen, ob Haferflocken für ihren Hund in der Nahrung schädlich ist. Wenn man Haferflocken in einer vertretbaren Menge zu der Fleischration gibt, hat man kein großes Risiko, dass das Tier vorzeitig an Diabetes erkrankt, zu viel Zucker bekommt.
Wobei man einmal ganz klar sagen muss, wir kriegen auch eine Weizenwampe von zu viel Weißmehl, von zu viel weißen Brötchen. Brötchen ist gleich aus Weißmehl, ist gleich Zucker, ist gleich Fett.
Genau.
Diese Regel stimmt auch beim Hund.
Genau. Mhm. Und man kann das jetzt nicht so pauschal sagen, aber um mal so von oben nach unten zu kommen, je billiger und bekannter das Getreide ist, je zuckerbildender ist es auch.
Mhm.
Also,
je bekannter meinst du jetzt ein Weizen?
Weizen ist so, denke ich, die bekannteste Getreideart, vermute ich mal.
Mhm.
Weizen ist ein sehr schnell und starker Zuckerbildner.
Mhm.
Wenn wir jetzt in...
Also Weißbrot, Toastbrot,
genau,
ja.
Gehen wir jetzt weiter, bis die Roggen ist dann schon wieder ein anderes Verhältnis. Natürlich auch, aber in einem anderen Verhältnis. Dinkel natürlich noch weniger. Also da gibt es qualitative Unterschiede. Bei ihr ging es um die Haferflocke in einer kleinen Menge zum Futter. Die, denke ich, ist unbedenklich. Man kann auch mit Hafer ernährungstherapeutisch sehr gute Erfolge erzielen, wenn man zum Beispiel Darm pflegt durch einen Haferbrei und so weiter.
Das ist ja bei uns auch so, also das wirkt genauso.
Als großen Futteranteil würde ich sagen, dann lieber 10% weniger geben und dafür ein bisschen Gemüse oder die Fleischqualität verbessern.
Die Süßkartoffel soll ja auch da sehr, sehr, ist ja keine Kartoffel, sondern eine Wurzel.
Ist auch, glaube ich,
für Magen und Darm super.
Ja, und vor allen Dingen hat die Süßkartoffel das auch für Diabetiker oder für Tiere, die so ein bisschen grenzwertige Glukosewerte haben, die hat einen sehr, sehr sicher zu berechnenden glykämischen Index. Das heißt, man hat da keine Peaks, die nach oben gehen und manövriert die Tiere in einen hyperglykämischen Schock oder sonst was.
Also Zuckerschock.
Genau, die Süßkartoffel ist da sehr stabil. Wichtig ist, der Botaniker schimpft sonst mit uns, die Süßkartoffel ist keine Kartoffel, sie ist halt wirklich auch eine Wurzel. Botanisch fällt sie da aus.
Batate heißt die, glaube ich, dann auch. Genau.
Und
Eine Süßkartoffelsuppe müssen Sie mal machen, es schmeckt gigantisch. Ja.
Also die ganze Süßkartoffel ist, denke ich, mir schmeckt sie auch sehr gut. Sie hat auch einen sehr hohen Anteil an Vitamin C. Also es ist auch Kartoffel generell ist nicht unbedingt ein Dickmacher, wenn man mit ihr sinnvoll umgeht.
Was Hunde auch sehr gerne mögen, ist, wenn man die Süßkartoffel ganz dünn schneidet und dann im Backofen trocknet. Sind also sehr, sehr gesunde Leckerchen, wo die Hunde ziemlich drauf abfahren.
Hundeschips gemacht aus Süßkartoffel, getrocknet, hervorragend.
Ja.
Ist toll.
Immer eins meinem Hund, eins mir.
Ja, macht dann auch nicht unbedingt die Niere kaputt.
Wo bleibt ich hier? Eins und eins ihr.
Da sollte dann aber die Paprika und das Salz und was so an Gewürzmischung oder Glutamat und so weiter und so fort, sollte dann halt wegbleiben. Aber das ist eine tolle Idee. Ganz viele gesunde Leckerlis lassen sich günstig selber machen. Oder man nimmt eben wirklich da mal, wenn man auch für sich Kartoffel röstet, trocknet oder auch Fleisch. Also man kann auch Fleisch im Backofen trocknen und sich kleine Stückchen machen zur Belohnung. Man kann auch Plätzchen backen für Hunde, die wirklich einen sehr nachhaltigen
Soll ich dir mal mein Rezept sagen für die Plätzchen mit Salto-Garantie? Also da machen alle Hunde alles. Das ist Mehl, Vollkornmehl, das ist Wasser und das ist reingequetschte Leberwurst. Und das dann vermengen und dann eine Wurst rollen, die in kleine Stücke schneiden mit der Schere und dann anständig trocknen. Hält sehr, sehr lange. Hält also einerseits nicht lange, weil der Hund sie sehr gerne frisst, auf der anderen Seite kann man sie länger aufheben. Also das ist ein Rezept mit Salto-Garantie. Die Hunde fahren voll drauf ab.
Und das kann ich nur bestätigen.
Mein Freund, magst die auch?
Mein Freund Noah, der bekommt jeden Sonntag bekommt er ein halbes Kürbiskernbrötchen aus einer nachhaltigen Bäckerei. Und da kriegt er Leberwurst drauf.
Wie gut.
Und dafür stirbt er.
Ja, hoffentlich
und
nicht.
Und das ist von der Menge her gut. Der Hund ist gesund, 14 Jahre alt. Auch Leckereien, die Spaß machen, müssen nicht krank machen.
Nein, genau. Und Leberwurstplätzchen, die sind richtig was Gutes.
Genau.
Ja, wie kommt ihr jetzt von den Hundekeksen?
Wir haben jetzt so viele Rezepte hier ausgetauscht, dass wir machen jetzt Folgendes. Wir haben jetzt noch ganz wunderschöne Musik von dir. Wir verabschieden uns. Wir haben dann jede Menge Themen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Und dann sagen wir Tschüss bis in 4 Wochen. Lieber Peter, du sagst auch noch mal Tschüss.
Ja, liebe Freunde, liebe Tierfreunde, liebe Zwei- und Vierbeiner, macht's gut, rutscht nicht aus, freut euch über trocken, kaltes Wetter, dass wir auch wenig Insekten im nächsten Jahr haben, die uns blöd kommen und ärgern können. Genau, du hast recht und bleibt fit und alles Gute.
Alles Gute.
Ich danke euch,
Ich wünsche dir auch alles Gute.
Oh, ihr seid lieb zu mir. Ihr seid
und
so lieb zu mir.
Rüber auf deine 7 Berge.
Irgendwas stimmt mit denen heute nicht. Das stimmt irgendwas nicht. Nur weil ich den Kinderwagen mit 3 Monaten schon selber schieben konnte.
Und du musst dir keine Sorgen machen, wir pumpen dich nachher nicht an. Und du musst auch keine Plätzchen backen.
Nein, das musst du nicht.
Ich bekomme keine Leberwurstrollchen.
Ja, die Rollchen, die kriegst du ja.
Die Rollchen bekomme ich automatisch. Schönen Abend noch wünsche ich Ihnen allen. Und man hört sich demnächst wieder. Ciao, ciao.